Herzlich willkommen zu Your Life Spirit, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheit. Mein Name ist Nina Landwehr. Ich bin Heilpraktikerin, Osteopathin und Coach für ganzheitliche Gesundheit. Und du bist hier genau richtig, wenn du Bock hast auf neue Impulse für deine Gesundheit, dein Mindset und deine Entspannung. Hast du Lust, mehr über dich zu erfahren? Dann lass uns gerne einsteigen. Ich freue mich auf dich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Life Spirit, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheit. Und ich freue mich heute riesig an diesem regnerischen Samstag, wo es trüb und nass ist draußen. Aber ich glaube, bei uns beiden, gell, haben wir vorher schon festgestellt, dass du heute hier bist, liebe Melanie, weil wir auch eine ganz besondere Erfahrung miteinander teilen. Und zwar waren wir letztes Jahr gemeinsam im Afrika-Projekt von Michi in Simbabwe und haben eine Woche im Tierschutz zusammengearbeitet und ja, haben uns da auf eine ganz besondere Art und Weise auch kennengelernt, haben ja auch unser Zimmer miteinander geteilt. Ja, genau. Und ja, ich habe dich vor einer Weile gefragt, ob du nicht Lust hast, zu mir im Podcast zu kommen, weil ich schon in Afrika das Gefühl hatte, dass du voller Herzblut bist für das, was du tust und voller Liebe. Und ja, du dich jetzt auch entschieden hast, dabei zu sein. Und wir sprechen heute über das Thema soziale Ängste. Und ich glaube, das ist ein Thema, was die letzten Jahre stark zugenommen hat und wo sich viele aber vielleicht auch gar nicht so bewusst sind, dass das in diese Sparte reinfällt. Und was ich mir für heute einfach wünsche, ist, so ein bisschen mehr Bewusstsein zu schaffen für dieses Thema. Bewusstsein zu schaffen, dass es wichtig ist, dass wir für uns selber losgehen und vielleicht auch zu schauen, ja, wie kann ich jetzt rausfinden, habe ich das nicht? Was kann ich vielleicht im ersten Schritt tun? Und ja, wie kann man dich auch kontaktieren? Das wären so die Schwerpunkte. Und ansonsten bin ich immer mit Go with the Flow und wir werden sehen, wo uns unser Interview hinführt. Und vielleicht magst du dich jetzt an der Stelle einfach mal selber vorstellen und auch vorstellen, was deine Expertise ist und wie du zu dem Thema einfach auch gekommen bist.
Ja, erstmal schön, dass ich hier sein darf. Das freut mich total. Auch dich wiederzusehen, freut mich total. Ich fand nicht nur die Zeit in Michis Projekt total schön, sondern wir haben ja nachher noch ein paar Tage zusammen in einem Hotel verbracht. Das war auch irgendwie total nett, sich dann auch nochmal auf eine andere Art kennenzulernen. Ja, zu mir. Ich bin mittlerweile 56 Jahre alt und ich bin Psychotherapeutin, also gelernte Psychologin, Psychotherapeutin. Ich bin so ganz den geraden Weg gegangen und ich habe lange in der Psychiatrie gearbeitet, ich habe in der Jugendhilfe gearbeitet und jetzt halt in eigener Praxis. Und ja, du hast tatsächlich recht, das Thema soziale Ängste hat in letzter Zeit total zugenommen. Ich weiß nicht genau, ich nehme an, die Corona-Zeit hat damit zu tun, ne, als die Leute alle auf sich selbst zurückgeworfen wurden und dann irgendwie angefangen haben zu zweifeln an allem. So. Und warum mir dieses Thema so am Herzen liegt, also es sind oft Frauen, die ich behandle, junge Frauen. Ich nehme an, die gehen sowieso eher in sowas wie Therapie als Männer. Und das sind ganz, ganz wunderbare Menschen. Also ja, die vertreten Werte wie Menschlichkeit, Mitgefühl, Toleranz. Die sind die loyalsten Freunde, die man sich vorstellen kann. Und die Menschen verstecken sich. Ja, die verstecken sich, die verstellen sich. Meistens sind die auch noch total schlau und haben irgendwie immer das Gefühl, sie genügen nicht, sie reichen nicht aus, sie machen alles verkehrt, sie passen nicht rein. Mhm. Und das ist so wunderschön zu sehen, wie die dann langsam sich verändern. Ja, erst kommt so ein bisschen Mimik, dann kommt ein bisschen Gestik, ja, sie nehmen einfach mehr Raum ein und irgendwann erzählen sie dann, ja, und dann habe ich dem gesagt, das finde ich aber, ne? Und wenn man denkt, ja. Also das ist einfach toll, wie die wachsen und nachher, wenn man sich verabschiedet, einfach auch sagen können, ich weiß gar nicht mehr, wovor ich eigentlich Angst hatte. So, ja, und das ist total toll. Dann kann man die rausgehen lassen und weiß, die gehen ihren Weg und die machen was draus. Und das ist so schön.
Richtig Gänsehaut. Weil das ja genau das ist auf der Ebene bei mir mit der Praxis, was ich mir auch mal wünsche. Und das ist einfach so schön, dass es Menschen wie dich und mich gibt, die einfach genau diesen Impulsen auch folgen und auch mit ihrem Herzblut rausgehen, um andere Menschen wieder zu begleiten. Also das, ja. Da bin ich total, total dankbar über alle Menschen, die ich treffe, die genau das machen.
Ja.
Ja.
Ja, das stimmt, das ist sehr schön.
Bevor wir richtig ins Thema einsteigen, glaube ich, ist es ganz gut, wenn wir die Menschen da draußen noch mal ein bisschen abholen. Vielleicht magst du einfach mal so ein bisschen noch mal was erzählen zu, was sind denn eigentlich soziale Ängste? Was versteht man da drunter? Wie kann sich das äußern? Klar, dass sich das bei jedem anders äußert, ist klar, aber vielleicht kann man so ein paar grundlegende Dinge dazu sagen, dass die, die jetzt zuhören, einfach greifen können, okay, was ist damit eigentlich gemeint?
Also, das Thema dahinter ist meistens die Angst davor, von anderen bewertet oder beurteilt zu werden.
Mhm.
Also das darf nicht sein. Ich muss von allen gemocht werden.
Mhm.
Ich darf keine Fehler machen, mhm. weil wenn ich einen Fehler mache, dann kann ja irgendjemand mich ablehnen. Ja, ich muss mich halt immer anpassen. Also es ist immer der Gedanke irgendwie, wie muss ich sein, damit die anderen mich mögen?
Mhm.
Also nicht, wie bin ich und wie finde ich Leute, die zu mir passen, sondern immer, wie muss ich sein, damit ich gemocht werde?
Mhm.
Und das führt halt dazu, dass die ständig in absoluter Anspannung sind, wenn sie unter Menschen sind, weil sie halt immer Angst haben, Fehler zu machen.
Mhm.
Ich habe teilweise Menschen in der Praxis, die sitzen die ganze Stunde so da, bewegen nichts, gar nichts, keinen Finger, kein nichts. Auch das Gesicht bewegt sich nicht, der Kopf bewegt sich nicht. Die sagen ja, nein, aber sprechen ist auch schon schwierig, weil sie Angst haben, was falsch zu machen. Die können ja die Hand falsch halten. Ich habe mal eine junge Frau in Behandlung gehabt, die war davon überzeugt, sie hat ADHS. Weil sie gesagt hat, ich kriege, wenn ich in Gesprächen bin, immer nur die Hälfte mit. Und die anderen finden das natürlich dann auch irgendwie total unhöflich oder was, wenn ich irgendwie nicht... Bis wir halt drauf gekommen sind, dass sie eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt war, sich selber zu beobachten. Also wirklich so, oh Gott, ich glaube, ich habe jetzt meine Hand falsch gehalten. Hätte ich jetzt lächeln sollen? Mein Gott, ich glaube, ich habe jetzt an der falschen Stelle gelacht. Also die ganze Zeit, ja, da kann man natürlich nicht mitkriegen, was die anderen sagen.
Mhm.
Und wenn man dann zu Hause ist, ist man fertig, ist man kaputt, total ausgelaugt, weil es super anstrengend ist.
Mhm.
Und dann fängt das Grübeln an. Ja, dann gehst du alles nochmal durch.
Ja.
Jede kleinste Situation, was hätte ich anders machen sollen? Habe ich an der richtigen Stelle gelacht? Habe ich zu laut geredet? War ich zu leise? Ja, habe ich vielleicht komisch geguckt? Unglaublich. Also das heißt, noch nicht mal zu Hause, wenn sie dann alleine sind, können sie mal entspannen, sondern dann geht es halt los, dass sie auf Fehlersuche gehen, was sie dann alles falsch gemacht haben.
Das heißt, man könnte auch sagen, weil dieser Begriff soziale Ängste ist so, finde ich, so ein bisschen schwer zu greifen, einfach so diese Angst, unter Menschen zu sein, wie man ist.
Ja, genau.
Und selbst wenn man dann nur mit sich ist, immer noch mit sich ins Gericht zu gehen und zu überlegen, was hätte ich anders machen können und grübeln und zweifeln und zu schauen, wie kann ich mich bestmöglichst auf den nächsten sozialen Kontakt vorbereiten.
Genau, was natürlich Quatsch ist, weil das nicht geht.
Nee, das geht auch nicht.
Also ich habe auch manchmal Leute, die, wenn die ein Gespräch vor sich haben, keine Ahnung, und wenn es auch nur mit irgendwie einem Kollegen ist oder so, dann haben die tatsächlich Skripte im Kopf für 10 verschiedene Möglichkeiten.
Mhm.
Wie reagiere ich, wenn der was sagt? Also da ist nichts Spontanes dabei, das geht nicht.
Mhm.
Und das ist halt, ne, die sind total fertig immer.
Mhm.
Ausgebrannt, kaputt, müde.
Mhm.
Und sagen halt, ne, ich weiß gar nicht warum, weil ich habe doch nichts gemacht. Ja.
Ja, das ist total spannend und ich glaube schon, dass da Corona einen sehr großen Beitrag dazu geleistet hat durch diese soziale Isolation.
Mhm.
Ja. Und trotzdem glaube ich einfach, dass auch die Gesellschaft, die ja, es ändert sich, aber es ist trotzdem ja immer noch eine Leistungsgesellschaft, in der wir leben, vor allem auch hier in Deutschland. Das ist nicht in jedem Land gleich. Ja, aber gerade auch hier in Deutschland ist das ja sehr Perfektionismus, ne?
Ja, klar.
Ich muss die perfekte Figur haben. Also auch so manchmal, ne, bei mir, was mir ja auch begegnet unter Patientinnen, ne, gerade das Baby gekriegt, ja. Und ich muss jetzt schon wieder den perfekten Körper haben. Ich muss wieder schlank sein. Das muss funktionieren, das muss funktionieren, das muss funktionieren. Ja, also dieses wir müssen funktionieren Modus
mhm.
ist schon extrem groß. Von außen auch teilweise.
Ja.
Und von dem her ist es natürlich in dieser Gesellschaft noch umso schwieriger, wenn ich dieses Thema habe, wenn ich auch die Angst habe, mich zu zeigen, wenn ich die Angst habe, was sagen dann die anderen, mich dann überhaupt auch fallen lassen zu können. Das geht ja erstmal so gar nicht. Ja.
Nee. Und es sind natürlich, es gibt ganz viele Folgeerkrankungen, wenn man es so nennen will. Also, ne? Schlafstörungen gehören natürlich dazu, Erschöpfung, Depressionen, auch so Geschichten wie Reizdarm oder sowas, ne? Das hat natürlich auch damit zu tun. Und das ist, ja, wenn man sich anguckt, es sind ganz viele verschiedene Komponenten, die da hineinspielen. Und das alles zusammen ergibt ein in sich total schlüssiges System. Es ist aber eine totale verzerrte Wahrnehmung der Realität.
Mhm.
Irgendjemand hat mal gesagt, es ist so ein bisschen wie in einem Raum ohne Fenster und Türen. Ja, du weißt, irgendwie da draußen gibt's was anderes, aber du siehst überhaupt keinen Weg dahin.
Mhm.
Also die bestätigen sich mit allem immer selber. Und das ist so fatal. Da von alleine rauszukommen, ist einfach total schwierig, weil es fühlt sich alles so echt an.
Ja, und der Mensch ist ein großer Meister, sich die Situation im Kopf so zu bestätigen, dass es in das Bild passt, was man hat oder haben möchte.
Ja, genau. Also ich habe in den ganzen Jahren, in denen ich jetzt mit diesen Menschen arbeite, also du sitzt ja auch von außen davor und das ist ganz oft so, ich erzähle dir mal ein Beispiel. Eine junge Frau kam mal zu mir. Total aufgelöst, ja. Es ist eine Katastrophe passiert. Und ich habe schon gedacht, oh Gott, irgendwie Angehöriger gestorben oder weiß ich nicht was. Sie hat wirklich geweint und meinte dann, sie ist in den Bus gestiegen und ihr ist die Fahrkarte runtergefallen.
Oh, krass.
Ja, genau. Und ich erzähle auch meinen Patientinnen diese Geschichte.
Mhm.
Und es gibt ganz viele, die dann sagen, oh nein. Also wirklich, wo ich da gesessen habe und gedacht habe, okay, das ist jetzt die Katastrophe.
Mhm.
Aber das ist so dieses, ne, du darfst keine Fehler machen. Alle müssen mich mögen. Die steigt jetzt in den Bus ein und ihr fällt die Fahrkarte runter. Also hat sie einen Fehler gemacht.
Mhm.
Und dann guckt sie sich um. Und dann kommt was dazu, das heißt Gedanken lesen. Das heißt, ich weiß, was die anderen denken. Und die denken alle, ich bin total unfähig.
Mhm.
Hat wahrscheinlich keiner gedacht, aber ist egal, sie ist davon überzeugt. Und dann kommt noch was dazu, das nennt sich emotionale Beweisführung. Ich schäme mich ganz doll. Das ist der Beweis dafür, dass es ein ganz fataler Fehler war. Und dann kommt noch Katastrophendenken. Also keiner in dem Bus will jetzt mehr was mit mir zu tun haben, weil die halten mich ja alle für unfähig. Und es könnte ja sein, dass irgendjemand, der hier im Bus sitzt, jemanden kennt, der mich kennt. Und die reden dann miteinander. Und dann wollen die auch nichts mehr mit mir zu tun haben. Und dann hast du die Katastrophe. Und dann führt das dazu, dass du eine Woche lang nicht schlafen kannst, weil du dir ausmalst, was alles Schreckliches passiert, weil dir die Fahrkarte runtergefallen ist.
Krass. Das ist, also ich finde das Beispiel super spannend. Also echt mega, dass du das einfach mal schilderst auf, von außen betrachtet, einfache Situation, ja. Und ich sage das deswegen von außen betrachtet, weil für die Person ist es ja schlimm. Für die Person ist es eine Katastrophe, ja. Und von außen betrachtet ist es so, ja gut, okay, jetzt ist mir die Fahrkarte runtergefallen, okay, und jetzt?
Ja, genau.
Hebe ich sie auf und gehe weiter?
Ja.
Also das ist ja das, was man von außen betrachtet denkt. Und für die Person ist es ja aber die größtmögliche Katastrophe, die vielleicht passieren kann.
Genau. Und es ist ganz klar, wenn man die fragt, ja, wenn jetzt jemand anderem eine Fahrkarte runterfallen würde, was würdest du denn dann denken? Ja, wahrscheinlich nichts. Also ja, das ist denen schon irgendwie auf irgendeiner Ebene bewusst. Oder ständig das Gefühl, mit mir ist was verkehrt. Also irgendwas ist mit mir verkehrt. Ich bin irgendwie ein schlechter Mensch.
Mhm.
Wenn du dann fragst, ja, was ist denn mit dir verkehrt? Dann kommt da nichts. Weil die wissen das gar nicht. Oder es kommen irgendwelche Geschichten, ja, ich habe damals in der 3. Klasse irgendwie einen Stift von jemandem genommen und habe vergessen, den zurückzugeben.
Mhm.
Und dann so, ja, und deshalb bist du jetzt ein schlechter Mensch. Dann kommt schon, weißt du, dann kommt schon so ein Lächeln, das klar ist irgendwie, ja, irgendwie so ganz stimmen kann das nicht. Aber die Überzeugung, die bleibt trotzdem da, obwohl es keine Beweise gibt.
Mhm.
Das ist echt verrückt. Und das ist, ich habe versucht halt zu gucken, okay, wie entwickelt sich das Ganze denn? Mhm. Also meistens ist es halt irgendwas, was passiert ist. Das kann sein, dass das wirklich schlimme Dinge sind, ja, dass man denkt, okay, es ist gefährlich, wenn ich gesehen werde, so, ja. Es reicht aber auch manchmal, dass man irgendwas falsch verstanden hat, ja, oder irgendjemand hat irgendwas Blödes gesagt und man hat irgendwie Angst gehabt oder man hat sich geschämt. Und dann entwickelt man dann halt so Überzeugungen, wie es ist gefährlich, sich zu zeigen oder halte ich besser zurück. Und dann entwickelt sich der innere Kritiker. Eigentlich, um dich zu schützen. Ja, also pass auf, mach das lieber nicht. Mhm. Und der läuft irgendwann amok. Ja, das ist wirklich so, als hättest du jemanden neben dir, der die ganze Zeit auf dich einquatscht. Ja, pass auf, was hast denn du jetzt schon wieder gemacht? Wie läufst du eigentlich? Ja, was sollen die Leute denn von dir denken? Sag das lieber nicht. Und die Menschen glauben, das gehört zu denen. Wie der Schatten, weil es ja immer da.
Ja.
Und es macht ja auch nichts aus, weil es bin ja nur ich, die so mit mir redet. Es gibt auch da so eine wunderschöne Geschichte. Eine Frau, die auf einer Dating-Plattform ist, ja. Haben sich irgendwie, hat mit einem Mann geschrieben, alles klar, alles schön. Und dann soll das erste Date stattfinden. Sie brezelt sich so ein bisschen auf und geht dahin, ist aufgeregt. Und nach 5 Minuten verlässt der Typ den Tisch und sagt, nee, tut mir leid, das wird nichts mit uns.
Mhm.
Die ist natürlich total enttäuscht, am Boden zerstört und ruft ihre beste Freundin an. Und die sagt, bist du denn verrückt? Der ist doch ein paar Nummern zu groß gewesen für dich. Wie hast du dir denn vorstellen können, dass du bei dem irgendwas erreichen kannst? Zeig mal, was hast denn du an? Oh nein, nicht das Kleid. Das ist doch furchtbar. Ja, und hast du wieder so komisch gelacht? Sag nicht, du hast wieder so, ja, ist doch kein Wunder, dass der gegangen ist. Alle würden sagen, das ist keine Freundin. Und wenn ich dann aber sage, okay, es ist nicht eine Freundin gewesen, sondern das ist der innere Dialog, den sie mit sich geführt hat, dann gibt's da auch ganz viele, die sagen, ach so. So als wenn das normal wäre, ja, dass man so mit sich redet. Mhm. Ist es aber nicht. Aber für die Menschen ist das komplett normal. Und wenn ich jetzt nicht mehr so böse zu mir bin, dann kann ja sein, dass ich gar nichts mehr mache. Dann lande ich unter der Brücke. So. Es ist alles irgendwie auf irgendeine Weise für sie logisch, aber irgendwie auch überhaupt nicht. Ja.
Listen to your body. Dein Retreat, um vom Kopf in den Körper zu kommen. Auf diesem Retreat, das vom 31.08. bis zum 5.09. auf Mallorca stattfindet, wirst du von 2 absoluten Expertinnen auf diesem Gebiet begleitet. Jana als Expertin für Human Design, Gene Keys, Himalayan Kriya Yoga und Yoga. Ich als Expertin für Faszien- und Nervensystemaktivierung, Embodiment, Emotional Release, Gesundheit, Meditation, Kakaozeremonie. Und gemeinsam werden wir dich auf diesem Weg begleiten, auf diesem Abenteuer. Und wir freuen uns drauf. Und wenn du jetzt Lust hast, dann schau einfach unten in die Shownotes. Dort findest du den Link zur Landingpage und auch unsere Kontaktdaten. Meld dich bei uns. Wir sind für dich da und freuen uns, wenn du dich anmeldest.
Ja, und wenn man das mal weiter denkt und das mal weiter so betrachtet, dann sage ich ja immer, jeder Mensch ist wie so ein Rohrdiamant. Ja, an der einen oder anderen Stelle darf man sich doch selber schleifen. Und ich glaube, das tut man auch sein ganzes Leben lang. Aber dieser Rohrdiamant ist ja trotzdem wunderschön und strahlt. Und wenn diese ganzen sozialen Ängste da sind, diese Themen, diese Angst, mich zu zeigen, dann kommt ja das, was ich in mir trage, diese Werte, das Wissen, die Fähigkeiten oder die Gaben, die ich habe, kommen ja gar nicht nach draußen. Also die können ja gar nicht gezeigt werden. Also weil sich die Menschen ja schon gar nicht trauen, das nach draußen zu offenbaren. Weil dann ja wieder die Angst besteht, was passiert, wenn ich das zeige? Dann könnte mich ja jemand dafür verurteilen. Ja. Und das ist das, was ich eigentlich so traurig finde. Und ich glaube, in einem gewissen Rahmen, also auch ich kann da von mir sprechen, auch ich habe so dieses Thema, okay, rauszugehen mit meinem Wissen, rauszugehen mit dem, was ich bin, weil dann bin ich ja auch angreifbar. Ja, und ich habe es dir ja vorher erzählt, ich habe ganz viel auf Bali mit diesen Themen für mich auch gearbeitet und hatte dann wirklich auch die Konfrontation mit Susi, die dann zu mir gesagt hat, hey Nina, neben der Tatsache, dass du gerade rein technisch und inhaltlich nicht weißt, wie du das, was du da in deinem Kopf hast, klein verpackt nach draußen bringen möchtest, ja, dass dir das einfach fehlt, sagt sie, hast du auch einfach Angst, konfrontiert zu werden. Du hast Angst, dass die Menschen diesen Teil von dir sehen und dass es Menschen geben könnte, die das ablehnen, dass es Menschen geben könnte, die, oder dass du polarisierst, ja, und dann dadurch, dass du polarisierst, gibt es halt auch Menschen, die das scheiße finden und dass du dadurch auf Ablehnung stößt. Ja, und das ist ja auch schon, wenn man es mal ganz kritisch sieht, ne, kann man das ja auch schon in diesen Bereich soziale Ängste reinpacken, wo mir dann bewusst geworden ist, alles klar, Also ich halte mein Licht gedimmt aus Angst, was könnten andere Menschen sagen? Ja, und jetzt bin ich aber für mich an dem Punkt, dass ich das reflektiere und damit arbeite und sage, okay, und ich gehe jetzt einfach den Schritt. Ja, und natürlich mir dann auch die Unterstützung, die ich brauche, an Bord hole. Aber es ist ja so, also jedes, dein Licht und mein Licht, also deine Gaben, meine Gaben, es ist ja alles einzigartig. Ja, und wenn wir nicht damit rausgehen, wie soll das denn, also es kommt ja sonst nicht in die Welt, aber das ist ja unsere Aufgabe, dass es in die Welt kommt. Und deswegen ist es ja auch so wertvoll, die Arbeit, die du machst, weil du hilfst ja dann den Frauen, das zu überwinden und das nach draußen zu tragen und für sich und ihre Werte dann ja auch einzustehen.
Genau, aber das ist echt schwierig, weil da sind noch mehr Komponenten. Also wenn eine Sache ist halt das mit dem inneren Kritiker, ja, der ist ja mal zum Schutz da gewesen. Und die Menschen haben immer Angst, dass wenn sie nicht mehr so streng zu sich sind, dass sie dann eben nichts mehr machen. Und ich sage dann immer, naja, du sollst ja keine rosarote Brille aufsetzen. Ja, du musst ja nicht durch die Welt laufen und sagen, ich bin der tollste Mensch der Welt. Mhm. Aber man kann ja irgendwie sagen, okay, das ist jetzt gerade nicht so super gelaufen. Was kann ich denn am nächsten Mal machen, dass es besser ist? Mhm. Ja, ich muss ja nicht sagen, du bist ja total bescheuert. Keiner ist so blöd wie du. Mhm. Und das leuchtet denen dann auch ein, aber es ist schwierig. Oder dann kommen auch so Sachen wie, ja, aber vielleicht bin ich es ja nicht wert, ja, irgendwie nett mit mir zu sein. Mhm. Und wo du dann auch fragst, okay, wie machst du denn den Wert eines Menschen fest? Ja, woran machst du den denn fest? Und dann ist irgendwie ganz klar, naja, die Werte, die sie vertreten, die würden sie eben auch in anderen Menschen suchen. Ja. Mhm. Aber dass sie die selber haben, das ist denen überhaupt nicht bewusst, ja? Mhm. Dass sie eigentlich tolle Menschen sind. Das sehen die nicht. Das darf irgendwie nicht sein. Und was auch noch dazu kommt, ist eben dadurch, dass sie halt diesen inneren Kritiker oder die innere Kritikerin haben, sind die ja ständig unter Anspannung. Ja? Das heißt, das Nervensystem ist ständig unter Strom. Und was macht das? Es verändert unsere Wahrnehmung, ja? Weil wenn wir ständig im Gefahrenabwehrmodus sind, dann sehen wir nur noch Gefahr.
Ja.
Ja. Und dann gibt's ja auch noch dieses wunderbare retikuläre Aktivierungssystem. Mhm. Weißt du, was das ist?
Ich glaube ungefähr, aber hilft mir nochmal auf die Sprünge.
Also es ist wie so ein innerer Filter. Also es strömen ja Millionen von Eindrücken auf uns ein. Und wir müssen ja irgendwie rausfiltern davon, was ist wichtig. Ja. Und tja, wie filtern wir raus? Das ist das, was für uns in dem Moment relevant ist. Also Frauen, die ein Kind kriegen wollen oder gerade schwanger sind, die kennen das. Weil plötzlich ist die ganze Welt voller Babys, schwangeren Frauen und Kinderwagen. Ja, die sieht man nur noch. Die waren vorher auch da, aber die waren nicht relevant. Und wenn ich mein RAS programmiert habe auf Gefahr, also es ist wichtig, alle Hinweise auf Ablehnung zu sehen, dann passiert das wirklich, du gehst in einen Raum rein, da runzelt einer die Stirn. Das beziehst du direkt auf dich, du hast keine Ahnung, warum der die Stirn runzelt, aber wahrscheinlich, weil du gerade gekommen bist. Und die 3, 4 Leute, die dich anlächeln, die siehst du nicht, weil dein Aktivierungssystem nicht auf Zustimmung und Zuneigung programmiert ist.
Ja.
Das heißt, du lebst wirklich in einer Realität, in der die Leute dir alle was Böses wollen. Das stimmt überhaupt nicht. Nur, dass du das nicht mehr siehst. Und das ist dann, also ja, das ist, wie gesagt, das ist dieser Raum, in dem du bist. Das ist ein Können. Du kommst da nicht raus, weil sich alles immer selber wieder bestätigt.
Das ist krass.
Das ist krass, ja. Das ist auch so.
Das ist dieser sogenannte Teufelskreis.
Ja, genau.
Ja, indem du dich dann drehst und drehst und drehst. Und was machst du denn dann mit denen jetzt? Also was ist denn, klar, jeder Weg sieht mit Sicherheit anders aus, aber was ist denn so eine Idee, wie du da dran gehst? Oder, also, weil das muss ja irgendeinen Weg rausgeben.
Genau. Und was halt klar ist, es müssen Minischritte sein. Mhm. Ja, weil wenn dein Nervensystem sowieso immer total angespannt ist, dann darfst du keine großen Schritte machen, weil das geht ja dann wieder in die Überforderung und führt eigentlich genau dazu, dass du dich wieder noch mehr zurückziehst, weil es ist ja wieder eine Bestätigung, es ist alles gefährlich. Mhm. Also absolute Minischritte. Das heißt tatsächlich, wäre ein Schritt, diese innere Kritikerin mal überhaupt kennenzulernen. ja, dir wirklich aufzuschreiben, was sag ich eigentlich den ganzen Tag zu mir? Und dann Alternativen dafür zu finden, die halt nicht rosarot sind, sondern die neutral sind. Okay, ich habe jetzt gekrümelt, passiert anderen Menschen auch, hat wahrscheinlich keiner mitgekriegt, anstatt, oh, niemand lädt mich jetzt mehr ein, weil die haben das Gefühl, ich kann mich nicht benehmen. Oder sich zu fragen, wenn meiner besten Freundin das passiert wäre, wie würde ich denn mit der reden? Würde ich der auch sagen, um Gottes Willen, du bist der schrecklichste Mensch, den ich je kennengelernt habe? Nein, natürlich nicht. Und da, also, ne, das ist das Erste, einfach zu sagen, okay, ich beschimpft mich nicht immer. Mhm. Und es hat einen riesen Einfluss. Es hat, also für unser Nervensystem macht es eigentlich keinen Unterschied, ob jemand anders das tut oder ob wir selber das tun. Mhm. Aber wir sind so vertraut damit. Also ich kenne das ja auch, ja. Ich kann auch irgendwo herlaufen und mich irgendwo stoßen und sagen, mein Gott, bist du bescheuert.
Ja.
Aber ich kann dann auch wieder zurückrudern und sagen, aua, ja, muss ich nächste Mal besser aufpassen. Und was ich auch immer sage, ist, wir brauchen positive Visionen. Verdrehen ganz viele immer die Augen. Aber Veränderung passiert ja entweder durch Schmerz, kennst du wahrscheinlich in der Osteopathie, ja, die Leute kommen, wenn es weh tut, oder durch eine positive Vision.
Mhm.
Schmerz ist ein guter Motor. Ja, wenn ich jetzt morgens aufwache unter Rückenschmerzen und ich weiß, Yoga tut mir gut, dann fange ich an, Yoga zu machen. Ganz regelmäßig, ja. Und wenn es beim Rücken wieder besser geht, dann lässt es langsam nach.
Mhm.
Ja, das heißt, ich brauche immer wieder den neuen Schmerz, um wieder anzufangen.
Mhm.
Wenn ich aber eine Vision habe, wo ich hin will, keine Ahnung, ich kann ja jetzt auch schon sagen, irgendwie, ich möchte später mit meinen Enkelkindern auch noch irgendwie rumrennen können und weiß ich nicht was, mhm. dann zieht mich das. Das ist eine viel bessere Motivation. Und was noch dazu kommt, ist, unser Gehirn kann tatsächlich nicht gut unterscheiden, ob wir was wirklich erlebt haben oder ob wir uns das vorgestellt haben.
Mhm.
Das hört sich total verrückt an, aber wenn du dir intensiv genug eine Zitrone vorstellst, ja, und du schneidest sie auf und der Saft läuft raus und du riechst das und dann schneidest du dir ein Stück ab und dann, ja, dann fängt dein Mund an, Speichel zu produzieren, obwohl da keine Zitrone ist. Das heißt, du schluckst schon. Er reagiert auf eine Vorstellung.
Mhm.
Und Spitzensportler, die wissen das mittlerweile. Also ja, es gibt ganz viele Sportler, die nicht nur körperlich trainieren, sondern auch im Kopf.
Mhm.
Es gibt Untersuchungen mit Basketballspielern, 3 Gruppen. Eine Gruppe macht nichts, eine Gruppe macht Freiwürfe wirklich körperlich und eine Gruppe stellt sich das nur vor.
Mhm.
Also die nichts gemacht haben, da hat sich nichts verändert. Das ist nicht verwunderlich. Die Körbe werfen geübt haben, die sind besser geworden. Aber die sich das nur vorgestellt haben, die sind auch besser geworden. Und es gibt sogar Untersuchungen bei Bodybuildern, die sich Hanteltraining vorstellen. Da gibt es einen messbaren Muskelwachstum. Also jetzt natürlich nicht, wie wenn du das wirklich machst, aber messbar. Und wenn ich, keine Ahnung, jetzt, wenn du jemanden hast, der irgendwie in einem Büro arbeitet und Angst hat, in Meetings irgendwas zu sagen.
Mhm.
Wenn der sich jetzt ganz oft vorstellt, ich gehe in das Meeting, ich bin total entspannt, ich sag was, alle applaudieren, keine Ahnung, man muss ja nicht übertreiben. Dann ist das irgendwann so, dass dein Kopf denkt, wenn du in das Meeting gehst, kein Problem, habe ich ja schon 100-mal erlebt, ist immer gut gegangen. Das mhm. heißt, dein Nervensystem ist beruhigt. Und jetzt sagen ganz viele, ja klar, was habe ich denn davon, wenn ich irgendwelche schönen Bilder im Kopf habe? Aber das Gegenteil, das machen sie jeden Tag 1000-mal. Diese ganzen Katastrophen, die sie sich vorstellen, ja, es ist ja ganz oft so, dass sie das Gefühl haben, sie machen was, sie sagen was und dann stehen alle im Kreis um sie rum, zeigen mit dem Finger auf sie und lachen. Ist wahrscheinlich noch nie passiert und wird auch nie passieren. Aber das Nervensystem reagiert so, als wäre es schon 1000-mal passiert, weil man sich das immer wieder vorgestellt hat.
Mhm.
Und das ist, deshalb sage ich halt, hab eine positive Vision. Ja? Du musst dein Gehirn tatsächlich umprogrammieren von immer das Schlechte
mhm.
zu, ich gehe doch einfach mal vom Guten aus. Weil was passiert, weiß ich ja sowieso nicht.
Ja.
Das ist echt verrückt, oder? Dass man sich durch diese Vorstellung mhm. ein Leben macht, was schrecklich ist. Weil man das Gefühl hat, man hat es ja schon 1000-mal erlebt.
Ja, und das ist krass, wie sehr wir uns da selber konditionieren können. Ja, und das ist so, wenn du das so erzählst, mir sind dann sofort so ein paar Schlagworte gekommen. Also der innere Kritiker, ich nenne den immer ganz liebevoll Bodyguard.
Ja.
Also im Endeffekt mein Bodyguard, der dafür zuständig ist, mich zu beschützen. Und auch ich kenne den, der dann kommt, ne, und sagt, ja, aber Nina, setz mal was so. Und wenn du das machst, also das mal so das gemacht und es ist das passiert. Und da bin ich dann, aber da bin ich mittlerweile schon an einem Punkt, wo ich sage, hey, alles klar, es ist super, dass du da bist. Und ich bin auch mega happy, dass du mich beschützen möchtest. Aber ich mache es jetzt trotzdem und dann gucken wir mal, was passiert.
Ja,
und dann auch so diese Minischritte, von denen du gesprochen hast, entspricht so meinem KISS-Prinzip, ja, keep it safe and simple.
Mhm.
Also, und auch das ist ja dann in dem Fall wichtig, etwas zu tun, was kleine Schritte sind, also die auch einfach sind, aber die dir auch Sicherheit geben.
Ja, genau.
Und dann wirklich auch dieses mit diesen Visionen, ja, ist die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Also, ich ziehe das an, worauf ich meinen Fokus richte. Und wenn ich immer nur negative Situationen im Fokus habe, dann werden mir ja auch nur die negativen Situationen passieren. Ja, aufgrund von der retikulären Aktivierung, aufgrund von der Ausrichtung. Warum? Weil ich kann ja nur das anziehen, was ich ausstrahle. Und wenn ich etwas anderes anziehen will, dann darf ich bei mir anfangen, etwas anderes auszustrahlen. Und das fängt halt einfach mit Bildern im Kopf an. Ja, mit Visionen, mit der Ausrichtung im Kopf.
Ja. Gibt auch noch was, das halt nennt sich automatisierte Gedanken. Also unser Gehirn möchte ja immer effizient sein. Ja, unser Gehirn ist nicht dafür da, dass wir glücklich sind. Unser Gehirn ist dafür da, uns am Überleben zu halten. Ja, und es ist halt, wenn wir in einer Situation sind, schon seit Jahren, die, sagen wir mal, nicht schön ist, um es vorsichtig auszudrücken, aber wir leben, dann ist unser Gehirn nicht wirklich bereit, was zu verändern, weil jede Veränderung bedeutet ja Gefahr. Man weiß ja nicht, was passiert. Und außerdem kostet es auch noch Energie. Und das möchte unser Gehirn auch nicht so gerne. Und eine Sache dieser Effizienz, also unser Gehirn möchte möglichst effizient arbeiten, ist, dass Gedanken, die wir oft denken, automatisiert werden. Ja, das sind dann wie Autobahnen im Gehirn. Ja, die Nervenverbindungen werden immer stärker und immer stärker und das geht dann so schnell, dass wir es nicht mehr mitkriegen. Das Blöde ist aber, Gefühle werden immer durch Gedanken ausgelöst. Ja, es kommt erst der Gedanke, meine Bewertung und dann das Gefühl. Wenn aber die Gedanken so schnell sind, dass ich die nicht mehr mitkriege, ja, das heißt, bleiben wir mal bei dem Meeting. Ich gehe in das Meeting und ich habe den Gedanken, oh Gott, der sowieso guckt mich bestimmt wieder gleich böse an. Dann kriege ich den Gedanken nicht mit, aber das Gefühl, die Angst. Ja, ich merke die Angst, ne? Mein Herz fängt an zu klopfen, mein Hals wird eng.
Ja.
Und dann gucke ich die Situation an und versuche natürlich, irgendwas zu finden. Warum habe ich denn jetzt Angst? Und dann finde ich was, dann guckt irgendjemand komisch, dann weiß ich nicht was, ja. Das heißt, ich interpretiere die Situation als gefährlich, weil ich den Gedanken nicht mehr mitgekriegt habe. Und das ist dann eben auch was, wo man, wenn man das weiß, dass man gucken kann, okay, ich merke gerade, ich spüre Angst. Und dann guckt, gibt es denn dafür Beweise? Und dass jemand jetzt gerade irgendwie mal wegguckt, wenn ich komme, ist das denn ein Beweis wirklich, dass der mich nicht mag? Nee. Mhm. Ja. Und wenn man das aber nicht tut, dann ist das auch wieder so. Dann wird es immer wieder bestätigt. Ja, mhm. Du suchst einen Beweis dafür, warum du gerade Angst hast.
Ja.
Natürlich findest du den.
Natürlich, weil wir sind ja Meister drin, uns das zu bestätigen.
Ja, klar. Also ne, das meine ich mit dem, dass das so ein System ist. Da steckst du drin und es läuft immer im Kreis und immer im Kreis und kommst da nicht raus. Also das ganz wichtig ist Entspannung. Ja, wir müssen irgendwie gucken, dass wir das Nervensystem beruhigen, damit wir überhaupt in der Lage sind, wieder unseren Fokus zu weiten.
Das heißt, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auch in die Idee gehen, was könnten denn Menschen, die jetzt da draußen zuhören und feststellen, ah, okay, das Thema habe ich vielleicht auch, wäre das Erste, was du empfehlen würdest, wirklich zu schauen, dass sie Entspannungstechniken für sich finden, egal was das jetzt nun mal ist. Weil ich sage immer auch Sport kann entspannend sein, wenn man ihn richtig dosiert eben durchführt. Also es muss jetzt nicht die, ich setze mich hin und meditiere Nummer sein, sondern das, was die Menschen als Entspannung empfinden in dem Moment.
Ja, genau. Das ist völlig egal, ne? Und was die meisten ja wissen, ist Atmung, ne? Mhm. Einfach ein paar Minuten lang bewusst atmen, am besten länger ausatmen als einatmen. Das aktiviert halt den Parasympathikus, der für die Entspannung zuständig ist. Und das ist wirklich was, das kann man immer und überall machen. Das kann man auch vor einem Meeting machen, ja, dass man einfach so ein bisschen runterfährt wieder.
Ich mache das tatsächlich auch manchmal in Meetings, wenn ich merke, boah, ich fahre jetzt gerade hoch, weil jemand doof gekommen ist oder so, denke ich mir, okay, jetzt atme erstmal einmal tief ein und einmal tief aus und dann kannst du immer noch was sagen.
Ja. Ich habe das mal in, als ich in der Psychiatrie gearbeitet habe, da haben wir immer ganz große Meetings gehabt mit dem ganzen Team. Und ich bin danach immer total angespannt gewesen und habe dann gedacht, okay, irgendwie, ja, weiß ich nicht, vielleicht auch sowas wie, ist gefährlich, hier was zu sagen oder so. Bis mir irgendwann aufgefallen ist, mir war einfach kalt. Ja. Das war in dem Raum so kalt, dass ich halt die ganze Zeit irgendwie mich so zusammengezogen habe. Und wenn ich dann rausgekommen bin, habe ich gedacht, so, boah, voll alle, ne, also Schultern angespannt. Das muss man sich dann auch erstmal klar machen. Okay, was ist denn das für ein Gefühl? Also ist es wirklich Angst oder kann es auch irgendwas anderes sein?
Ja, aber da sind wir schon beim nächsten Punkt. Also wie gesagt, Punkt 1, diese Entspannung. Das heißt, wenn du dich da draußen gerade wiedererkennst oder das Gefühl hast, das ist ein Thema bei dir, dann schau einfach, was dich entspannt. Ja, und das können Meditationen sein, das können Atemtechniken sein, die super wertvoll sind. Und bei Atmung finde ich es auch immer total schön. Ich mache ja auch ganz oft diese Atemmeditation, wo ich einfach 100 Atemzüge und dieses Zählen. Ich finde es bei der Atmung immer, immer schön, weil du kannst bei der Atmung das Zählen integrieren. Das heißt, du beschäftigst deinen Kopf und bist dann trotzdem viel präsenter bei dir im Körper, weil der Kopf nicht durch irgendwelche anderen Gedanken abschweift. Und deswegen finde ich Atmung auch so wertvoll, weil du es halt überall mit hinnehmen kannst. Du kannst einen Spaziergang machen, du kannst mit Freunden ein Spiel spielen, also alles, was dich einfach entspannt. Du kannst joggen gehen, du kannst malen, alles, was dich entspannt. Und dann aber im zweiten Schritt, und da hattest du ja vorher auch schön erklärt, dieses Bewusstsein zu schaffen. Erstmal ein Bewusstsein zu schaffen, wie rede ich denn eigentlich mit mir den ganzen Tag? Und wirklich sich mal ein Blatt Papier oder ein Büchlein zu nehmen und einfach mal alles aufzuschreiben, was man sich so den ganzen Tag selber erzählt. Weil ich sage immer, wenn ich es aufschreibe, dann ist es aus meinem Kopf raus und dann sehe ich es vor mir. Dann sehe ich es einfach und denke, echt jetzt? Was passiert da eigentlich die ganze Zeit? Also das ist ja so dann der nächste Schritt, den man auch mal selber machen kann, so ein bisschen mal das Bewusstsein dafür zu schaffen, wie rede ich denn eigentlich den ganzen Tag mit mir?
Ja, und das ist wirklich so, wenn man es aufschreibt, da sind manche wirklich entsetzt, weil also irgendwie sowas vorm Spiegel zu stehen und Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber du fette Sau, das ist gar nichts. Ja, es ist auch wirklich, dass die Menschen manchmal einen richtigen Selbsthass entwickeln. Aber wie gesagt, ohne wirklich sagen zu können, was denn an ihnen so hassenswert ist. Und was wir ja noch gar nicht gesagt haben, ist Perfektionismus. Ja, natürlich, ich muss alles perfekt machen, damit ich nicht angreifbar bin. Aber das ist eben auch, also ne, Perfektionismus schafft Mauern und Authentizität schafft Verbindung.
Ja.
Und
ja,
das ist halt das, was die Menschen lernen müssen. Es nützt, wer will denn einen perfekten Freund oder Freundin haben? Ist doch furchtbar, wenn die alles besser können als du. Gottes Willen.
Also ich will das nicht.
Ich auch nicht.
Nee. Aber es ist spannend, wenn ich mir das so, die Sachen auch so ein bisschen überlege. Dadurch, dass ich ja im Human Design und so weiter relativ tief drin bin, denke ich halt auch immer in diesen Themen. Und es ist mal wäre mal spannend, sich von diesen Menschen einfach das Profil mal anzuschauen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass da ganz viele dabei sind, die ein offenes Ego oder ein offenes Herzzentrum haben. Also das Herzzentrum heißt Egozentrum auch. Weil genau da drin oftmals der Perfektionismus auch nochmal verborgen liegt. Weil die halt dort offen sind und das Herzzentrum ist einfach das Zentrum des Selbstwertes und des Willens und der Disziplin. Und wenn du da offen bist, dann hast du eigentlich genau das halt nicht. Und das wäre auch nochmal super spannend, da nochmal reinzugucken, weil da kann man auch ganz, ganz viel nochmal mit den Menschen arbeiten. Wenn man das halt weiß, dass das ein offenes Zentrum ist und ich habe das auch offen. Und Susi zum Beispiel, die ich auf Bali besucht habe, also wir sind vom Human Design Profil relativ ähnlich. Wir sind beide MG46, sakral definiert, aber sie hat ein definiertes Ego und ich habe ein offenes. Und da sieht man so krass den Unterschied.
Erklär das nochmal, was heißt das?
Im Human Design hast du ja verschiedene Zentren im Körper, die offen oder definiert sein können. Ja, und ich sage immer, wenn die Zentren definiert sind, dann ist das so eine konstante Energie, die du hast. Ja, also konstante Kraft, es kann auch sein, dass man da vielleicht im Nicht-Selbst lebt, aber Menschen mit einem definierten Herz haben eine sehr, sehr einen klaren Selbstwert. Also die können zum Beispiel im Bereich auch der Selbstständigkeit sehr klar ihre Preise definieren und auch wirklich dahinter stehen. Menschen, die ein offenes Ego haben, so wie ich, tun sich schwer, Preise zu definieren, weil sie immer denken, ich bin das doch gar nicht wert. Darf ich es verlangen? Ja. Und wenn man dann in das Bewusstsein reingeht und weiß, okay, das ist ein Thema, dann ändert sich das auch. Ja, also man kann diese Konditionierung, die man dadurch hat, und die ist bei manchen stärker, bei manchen weniger stark ausgeprägt. Aber bei mir war das auch so, und das ist auch ein Teil vom definierten Ego, auch da super spannend mit Susi und Jana, die beiden definiertes Ego haben. Die haben ja beide auch einen Podcast, wo ich mit denen auch auf Bali eine Folge aufgenommen habe. Und die haben beide gesagt, boah, für uns ist das voll wichtig, wirklich zu gucken, welche Followerzahlen haben wir. Das macht uns richtig Spaß, da reinzugehen und diesen Wettkampf zu genießen, zu gucken, wann kommt ein neuer Follower dazu, wie viele Zahlen haben wir jetzt, wie viel haben es angehört. Und ich habe zu den beiden gesagt, ist mir völlig schnurzpiep egal. Ich mache den Podcast, weil ich da Bock drauf habe. Aber es ist mir völlig egal, ob sich den 5 anhören oder 5. Ich freue mich, wenn Menschen was daraus mitnehmen. Ich freue mich riesig, wenn ich ein Feedback bekomme. Aber so in diesen Wettkampf reingehen, der ja dann indirekt entsteht, das ist so gar nicht das Thema vom offenen Ego. Wenn du es wirklich im Selbst lebst, ja. Wenn es verzerrt ist, dann versuchst du immer, dich zu beweisen. Dann hast du immer dieses Thema, ich muss mich beweisen, ich muss noch die Ausbildung machen, damit die Menschen sehen, dass ich gut bin oder... Also auch das sind so Themen, die aus einem offenen Ego raus resultieren. Und das ist so spannend, den Unterschied dann einfach zu sehen, wie es mir ist und wie es bei denen ist. Ja. Und dann aber in das Bewusstsein reinzugehen. Und da hat mir halt die Human Design Ausbildung und Jana nochmal ganz viel geholfen. So dieses, Nina, es ist einfach gar nicht die Aufgabe auf der Welt, dich zu beweisen, weil du hast ein offenes Ego. Das sagt sie, das ist meine Aufgabe. Und das mache ich aber auch, weil ich, also nicht, weil ich es machen muss, sondern weil es einfach in meinem Design liegt. Und für mich ist es aber auch gar kein Thema. Also es ist kein Druck dahinter. Und bei Menschen mit einem offenen Ego ist so dieser Druck dahinter, das muss doch, weil sonst habe ich, also sonst fühle ich mich nicht wertgeschätzt, sonst gebe ich mir den Wert nicht. Und das ist mit Sicherheit bei Menschen, mit denen du arbeitest, auch oft ein Thema. Ja, das
kann ich mir gut vorstellen, ja.
Offen ist. Und wenn du offen bist, bist du halt so eine Empfangsstation. Ja, dann bist du so eine Empfangsstation für alles, was so von außen reinkommt. Ja, und dann hast du jemand, der sitzt dir mit einem definierten Ego gegenüber und der hat voll die Willenskraft und der zieht das Ding durch und du denkst dir, und jetzt? Ich weiß gar nicht, wie ich es hinkriegen soll. Das schaffe ich doch gar nicht. Also es ist zum Beispiel mit einem offenen Ego auch überhaupt nicht dran, irgendwelche Versprechungen zu machen. So dieses, ja, also zum Beispiel auch, wenn ich mein Patenkind sehen möchte, ne, je spontaner ich das mache, desto entspannter läuft es für mich. Und ich gehe viel, viel mehr davon weg, heute zu sagen, ja, Montag habe ich Zeit, da komme ich auf jeden Fall vorbei. Weil ich, meistens ist es dann so, ich gehe dann durch den Tag und denke irgendwann, boah, ich habe gerade gar keinen Bock. Warum habe ich das eigentlich ausgemacht? Weil ich kann es gerade gar nicht einhalten, weil ich gerade eigentlich K.O. bin und Ruhe brauche. Und das hat ja dann gar nichts damit zu tun, dass ich die Person nicht sehen will, sondern es hat was damit zu tun, dass wenn du ein offenes Ego hast, je weniger Versprechungen du machst, umso besser. Also solltest du eigentlich gar keine machen. Ja, weil es immer unter Druck setzt, etwas zu erfüllen aus dem Willen, aus der reinen Willenskraft raus. Und das haben wir nicht. Und deswegen ist es so spannend, was du erzählst, weil ich dann immer in meinem Kopf auch in diesem Design drin bin und so überlege, okay, könnte sein. Und es haben halt ganz viele Menschen ein offenes Ego. Und das sieht man auch, weil Krankheiten, die hinter einem offenen Ego stehen, sind zum Beispiel ganz oft Herzkrankheiten. Also Blutdruckthemen, Pulsthemen oder was dann auch damit verkoppelt ist, ne? Also wenn man es jetzt mal auf körperlicher Ebene sieht.
Und was würdest du den Menschen dann jetzt sagen, die halt so ein Selbstwertproblem haben, die halt immer das Gefühl haben, sie müssen sich irgendwie beweisen, damit die anderen sie irgendwie, oder damit sie sich selbst wertvoll finden? Darum geht es ja ganz oft.
Also das Erste, was mir hat bei Jana damals ganz viel geholfen, dass sie mir gesagt hat, Nina, es ist gar nicht deine Aufgabe, dich zu beweisen. Es ist nicht dein Thema. Und dann hat sie mir den Impuls gegeben, fang doch einfach mal an, dich zu beobachten. Und genau den Impuls hast du ja vorher auch schon gegeben, ne? Dieses zu beobachten, was passiert. Und ich habe dann einfach mal angefangen zu beobachten, wo und in welchen Situationen fange ich denn jetzt schon wieder an, mich beweisen zu müssen. Ja, und das fängt schon bei ganz kleinen Kleinigkeiten an, wenn ich weiß, dass der Zimmerservice in dem Fall der Service im Hotel, weil die halt das Zimmer reinigen, morgens um 9 kommt, dann versuche ich vor 9 raus zu sein, weil damit ich den ja nicht im Weg stehe. So, ne? Und wirklich so ganz banale Sachen zu beobachten. Und das ist ein Prozess, der läuft aber ein Leben lang. Also das heißt nicht, dass sich das nicht verändert, aber es wird immer wieder Situationen geben, wo du siehst, oh, da habe ich wieder versucht, mich zu beweisen. Aber wenn es dir auffällt, dann kannst du ja auch damit arbeiten. Also wenn du es beobachtest, dann schaffst du ja ein Bewusstsein. Ja, und eine Situation dieses Jahr war zum Beispiel, und kurz davor hatte Jana das auch zu mir gesagt, ja, als ich beim Skifahren war. Und ich bin ja immer mit Freunden Skifahren. Da ist ein Christian, der ist Skilehrer. Und der hat dieses Jahr, also super wertvoll, wir haben uns irgendwann mal auf der Piste getroffen, da sagt er zu mir, Enina, du fährst so einen geilen Stil, Aber es gibt noch eine Kleinigkeit, die würde ich dir gerne mitgeben, damit du noch sicherer fährst, sagt er, weil du fährst echt auch schnell und das würde dir tatsächlich noch helfen. Ist es für dich okay? Und ich weiß, dass er vorher mit Chris gesprochen hat und gesagt hat, hey, ich weiß nicht, ich würde das der Nina gern sagen, aber nicht, dass sie es falsch versteht und dass sie dann sauer ist und der Chris zu ihr gesagt hat, sag's ihr einfach, weil sie wird es dann schon annehmen und das für sich draus machen. Und ich war super dankbar über den Tipp. Übel. Das war nur eine kleine, also das eine war, schnall mal bitte deinen Skischuh fester, damit du in deinem Skischuh nicht ständig hin und her rutscht. Ja. Und es war nur eine kleine Veränderung, ja, die er mir mitgegeben hat im Fahren, die ich relativ schnell umsetzen konnte. Aber ich habe sofort gemerkt, oh, jetzt muss ich, ein Tag später war sofort so dieses, jetzt muss ich dem Dieter beweisen, dass ich es kann, dass ich damit gearbeitet habe. Ja, alles klar, offenes Ego, stopp, lieber Bodyguard, brauche ich nicht. Ich muss niemand was beweisen. Das ist alles mein. Ich bin sicher, auch wenn ich es nicht tue. Ja, also so dieses wirklich, erstmal diese Entspannung, hey, wir müssen niemand was beweisen, das ist okay. Und dann dieses Beobachten. Ja, und das spielt genau in das rein, was du ja gerade auch gesagt hast. Beobachte dich einfach. Wie redest du mit dir? Was passiert mit dir? Mach dir das bewusst. Schaff ein Bewusstsein dafür, was eigentlich in deinem Kopf passiert.
Und beobachten ist halt auch, diese Menschen kommen halt ganz schnell in die Einsamkeit, ne, weil sie eben alles in Frage stellen. Selbst wenn sie Freunde haben, stellen sie das, die Freundschaften irgendwann in Frage. Also ich habe eine junge Frau mal gehabt, die fand ich ganz fantastisch, die hat irgendwann zu mir gesagt, ich glaube, ich pflanze all die schlechten Gedanken, die ich über mich selber habe, in die Köpfe der anderen. Die denken gar nicht so über mich. Das sind meine Gedanken. Mhm. Und dann sitzt sie eben da, ne, und hat irgendwie, will ihrer Freundin schreiben und dann fängt es an. Naja, vielleicht hat die gerade gar keine Zeit, vielleicht nerv ich die oder wenn sie eingeladen wird, naja, kann ja auch sein, dass die mich nur aus Mitleid einladen. Vielleicht mögen die mich gar nicht wirklich. Und wenn du diesen Gedanken hast, dann suchst du ja auch wieder Beweise dafür. Und auch die findest du.
Ja.
Ich habe mal eine junge Frau sitzen gehabt, die hat ihre beste Freundin mit dabei. Die Freundin hat sie so im Arm gehalten die ganze Zeit und so ihren Arm gestreichelt und ihr immer gut zugeredet. Und das nächste Mal, als sie alleine gekommen ist, haben wir ein bisschen über die Freundschaft gesprochen. Und schon da hat sie wieder angefangen, ja, aber die sieht ja so viel besser aus als ich. Und vielleicht gehe ich ihr manchmal einfach auf den Keks. Und ja, dann habe ich gesagt, mein Gott, was soll sie denn noch? Was soll deine Freundin noch beweisen, damit du das glauben kannst? Gibt's nichts. Die können nichts machen. Und dadurch sorgen sie ja auch, dass die Freunde irgendwann aufgeben. Also wenn ich immer alles gebe und es wird nie anerkannt, dann höre ich auf.
Ja, und das ist ja auch das, was wir vorher schon gesagt haben, ne? Wenn ich das permanent ausstrahle, dieses, ich bin doch nicht liebenswert und mich kann man doch nicht lieben und ich kann doch nur schlecht sein, dann ziehe ich das ja auch an, dann wird mir das ja auch irgendwie gespiegelt.
Ja, es wird mir nicht nur, also wenn ich anfange, mich zu verstellen, ja, weil ich denke, ich muss auch eine bestimmte Art und Weise sein. Also was weiß ich, es fängt ja vielleicht nur einfach so an mit Kleidungsstil. Ja, ich kleide mich so wie die anderen, damit ich nicht auffalle. Dann gut, Musik, höre ich auch die Sachen, die die mögen. Ich lache vielleicht über Witze, die ich eigentlich gar nicht witzig finde. Und dann bin ich ja plötzlich eine andere Person. Muss aber immer Angst haben, dass die anderen das bemerken. Dass die irgendwann rausfinden, wie ich wirklich bin. Und dann mögen die mich ja vielleicht nicht mehr. Stimmt ja auch. Aber was will ich denn eigentlich von diesen Leuten? Ja, ich sage immer so, ne, wenn du ein Pfirsich bist, dann versuch nicht Birnenliebhabern zu schmecken. Das funktioniert nicht. Such dir Pfirsichliebhaber. Und das ist halt, ne, das Schöne, wenn die Menschen anfangen, sich zu zeigen, wer sie sind und was für Werte sie vertreten und was sie mögen, dann finden sie auch Leute, die dazu passen.
Und dann ist es wie mit einer Kerze, ja, dann entzündet sich an dir wieder jemand anders. Ja, also das ist ja auch so eine Motivation, die wir beide nach draußen geben wollen. Wenn du bist, wie du bist, dann ziehst du die Menschen an, die zu dir passen. Und dann ist es ja aber auch so, wenn du dein Licht strahlen lässt, dann können andere Menschen sich an dem Licht entzünden. Das heißt, wir motivieren ja auch wieder andere Menschen, auch zu sich selber zu stehen, auch nach draußen zu gehen, sich zu zeigen. Und deswegen habe ich zum Beispiel heute ja auch ganz offen über meine Themen gesprochen. Ne? Mein Thema auch, mich immer das Gefühl gehabt zu haben, ich müsste mich beweisen, weil ich weiß, dass ich dann einfach authentisch bin. Und früher hatte ich Angst, weil früher hätte das bedeutet, naja, das ist ja Schwäche. ist ja Schwäche, wenn bei dir etwa, warum? Du weißt ja, wie es geht, Nina, und bei dir funktioniert es trotzdem nicht. Du hast es ja nicht drauf, aber das darfst du nicht zeigen, weil es ist ja Schwäche. Das war mein Modus. Ja. Mhm. Und heute sage ich, nee, ich bin authentisch und ich habe die Themen genauso. Ja, und ich habe vielleicht ein bisschen andere Themen oder ich habe einen anderen Zugang dazu. Und ich habe halt Menschen in meinem Umfeld, die mir dann halt auch mal in den Arsch treten und sagen, Marlina, hast du noch alle Latten am Zaun? Komm mal aus deinem Film raus. Und kann das dann vielleicht schneller annehmen. Aber das ist ja das, worum es geht. Ne? Und das ist auch das, worum es bei den Menschen geht, mit denen du arbeitest. Um Menschen geht, die dieses Thema haben. Sich einfach zu trauen, sich zu zeigen, weil dein Licht ist einzigartig. Und nur wenn dein Licht leuchtet, dann können auch die Menschen zu dir kommen, die wirklich zu dir passen.
Ja, also dass die das am Anfang immer alles nicht glauben können, aber dann später merken, ja, das stimmt. Ja.
Ja.
Ich musste mich tatsächlich von einigen Leuten dann verabschieden, aber die waren auch nicht gut für mich.
Ja, und dann ist aber auch wieder Platz für die Menschen, die zu dir passen und die gut für dich sind.
Genau.
Und von dem her ist es total schön, dass du mit deiner Botschaft nach draußen gehst, dass du dich zeigst, jetzt auch auf Instagram. Und wenn jetzt da draußen Menschen zuhören, die sagen, boah, puh, das ist echt ein Thema, da würde ich gerne mal hinschauen und die Melanie ist mir super sympathisch. Wie können denn die Menschen mit dir in Kontakt treten, beziehungsweise wie können sie vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten?
Also ich bin ja gerade dabei, ein Programm zu entwickeln. Also ne, wie gesagt, über jetzt 25 Jahre Berufserfahrung habe ich halt ganz viele Sachen rausgefunden, die damit reinspielen. Mhm. Und es gibt halt an jeder Stellschraube kann man was verändern. Wie gesagt, in Minischritten. Und daraus habe ich halt ein Videoprogramm entwickelt, was man eben entweder selbst machen kann, weil ich weiß halt, vielen von diesen Menschen fällt das total schwer, mit anderen halt in Kontakt zu treten. Oder man kann das auch in einem Kleingruppen-Online-Training machen. Also ne, man kommt die Videos und es gibt aber einmal in der Woche auch noch ein Kleingruppentraining, was natürlich total super ist, weil man sich da direkt auch schon vor anderen Leuten zeigen kann. Also das heißt, man kann die ersten Schritte direkt im Programm machen. Das ist dann cool. Gibt auch ein 1-zu-1-Coaching. Da kann man natürlich ganz individuell auf die Themen eingehen, aber ich finde halt dieses Gruppencoaching viel besser. Oder aber, dass die Leute das alleine in dem Videotraining machen. Ich habe noch keine Website, die ist noch nicht online. Und das heißt, wenn man mich kontaktieren will, dann tatsächlich erstmal nur unter einer E-Mail-Adresse. Das wäre dann kontakt@leichterleben-mentoring.de.
Okay. Ja, das Programm hört sich ja schon mal total cool an. Und ich denke mal, deine Homepage ist wahrscheinlich noch in Arbeit. Und
wenn ja, genau.
Online ist, dann können wir das gerne in den Shownotes auch noch hinzufügen. Aber wenn du da draußen jetzt sagst, das wäre was für dich, dann verlinken wir auf jeden Fall die E-Mail-Adresse von Melanie und auch den Instagram-Namen auf oder in den Shownotes. Das heißt, so kannst du auf jeden Fall mit Melanie in Kontakt treten. An der Stelle gibt es noch was du den Menschen da draußen noch mitgeben möchtest, final?
Also erstmal, dass ihnen klar wird, dass soziale Angst ist kein Schicksal. Ja, das ist nichts und es ist auch kein Charakterfehler, sondern es ist tatsächlich ein erlerntes Muster. Mhm. Ja, das hat sich irgendwann etabliert und man kommt da wieder raus. Aber wie gesagt, in Minischritten. Wir werden nicht eines Tages aufwachen und denken, so heute gehe ich ins Meeting und hau mal richtig auf den Putz. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber wenn man Mini-Mini-Schritte geht und dabei ist es halt super wichtig, dass man was lernt und es umsetzt. Lernt und umsetzt. Wirklich wie beim Laufen, ja? Ein Fuß vor den anderen. Es gibt ganz viele Leute, die lernen ganz viel. Kennst du sicher auch, ja? 20.000 Ratgeber gelesen und dann ist das so, du hast einen Fuß auf dem Boden und nur der andere geht. Und dann landest du irgendwann, guckst dich um und denkst, hey, ich stehe immer noch an derselben Stelle. Was ist los? Du hast dich nur im Kreis gedreht. Ja. Oder andere, die in so einen Aktionismus verfallen. Ja, jetzt mache ich ganz viel, jetzt mache ich das und das und das. Die stehen auch nachher an derselben Stelle.
Ja.
Und deshalb ist es halt so wichtig, das, was man gelernt hat, dann auch umzusetzen und dann erst den nächsten Schritt zu gehen und wieder umzusetzen. Mhm. Und dann drehst du dich irgendwann um und denkst, hey, ich stehe ganz woanders. Und das ist halt, es ist möglich. Es ist möglich. Mhm.
Ja, und es ist, glaube ich, auch dazu da, dass das Nervensystem oder dass dieser Bodyguard auch wieder die Erfahrung gemacht, hey, ich bin sicher.
Genau.
Kann einen kleinen Schritt gehen und es passiert mir nichts, ich bin sicher. Ja, genau. Es erweitert ja diese Nervensystemkapazität.
Genau, das ist ganz wichtig. Mhm. Nicht überfordern, sondern sich selber auch immer wieder sagen, ich bin sicher. Ja, das ist nur ein Gedanke. Also es ist ja total verrückt. Der Gedanke mit mir stimmt was nicht, führt dazu, dass du es immer überall gespiegelt kriegst. Das ist nur ein Gedanke. Da ist kein Inhalt hinter.
Ja, ich danke dir, dass du heute hier warst und dass wir darüber gesprochen haben, weil ich glaube, das darf noch viel, viel mehr nach draußen und wirklich in diesem Setting einfach gesehen werden und auch gesehen werden, dass man sich dem nicht hingeben muss und dem ausgeliefert ist, sondern dass man das auch verändern kann.
Ja.
Und dass es Menschen wie dich gibt, die damit einfach nach draußen gehen und auch Hilfestellung bieten mit verschiedenen Programmen, die in Zukunft ja kommen werden.
Ja.
Und ja, an dich da draußen, wir bedanken uns bei dir fürs Zuhören, dass du bis zum Ende auch dabei geblieben bist. Und wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn du uns einfach ein Feedback gibst, einen Kommentar hinterlässt bei Spotify oder hier auf Instagram. Einfach mit uns teilst, was du aus der Folge für dich mitnimmst. Also so dieses Golden Nugget, von dem ich immer spreche. Ja, was war dein Golden Nugget, das du mitnimmst für dich? Ja, und ansonsten wünschen wir dir da draußen noch einen wunderschönen Tag, Abend, Wochenende, je nachdem, wo du gerade bist. Lass es dir einfach gut gehen. Sei fein mit dir, sei gut zu dir und schau, dass du ein bisschen Entspannung bekommst, damit du einfach runterfährst und dein Körper und dein Nervensystem wieder die Möglichkeit hat, sich zu öffnen. Ja, ich bin mega happy über die Folge und danke dir nochmal, Melanie, dass du da warst.
Und danke dir, dass du mir die Zeit und den Raum gegeben hast.
Ja, sehr gerne. Ich finde es so wichtig, weil das ist einfach die Möglichkeit, das, was wir tun, was du tust, in dem Fall nach draußen zu kommunizieren, dass einfach möglichst viele Menschen davon wissen, damit sie halt einfach auch wissen, hey, es gibt Unterstützung und es gibt Möglichkeiten. Man kann etwas tun und das ist für mich so wertvoll. Dann lass es dir da draußen gut gehen. Pass auf dich auf und take care, deine Nina.
Wow, so schnell geht's und die Folge ist schon wieder vorbei. Ich freue mich von Herzen, dass du dabei warst und möchte mich bei dir bedanken, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib es auch gerne an Freunde und Bekannte weiter, denn vielleicht können auch sie neue Impulse für ihr Leben aus dieser Folge erhalten. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne diesen Podcast. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen Like, einen Kommentar oder ein Feedback hinterlässt. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald. Deine Nina.